Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir Annelie Kaufmann, Redakteurin bei LTO.
Und mir Christian Rath, Leiter der LTO-Presseschau.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Der Spiegel durfte fast unverändert so über Christian Ulmen berichten. Überzeugt die Entscheidung des Landgerichts Hamburg?
Die Polizei soll mit Fotos im Internet fahnden. Klingt einfach, ist aber total kompliziert.
Ein Jahr Zurückweisung von Asylsuchenden an der Grenze? Die Dobrindt-Show soll weitergehen.
Nur mit Ausweis ins Schwimmbad, was das Verwaltungsgericht Berlin dazu sagt.
Und jetzt geht's los. Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5:12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Herzlich willkommen zu einer einzigartigen Gelegenheit, Ihre juristische Expertise zu erweitern, Ihr Netzwerk auszubauen und sich über die neuesten Entwicklungen in der Rechtswelt zu informieren. Der Deutsche Anwaltstag 2026 in Freiburg im Breisgau wartet auf Sie. Vom 10. bis 12. Juni in Präsenz, ergänzt durch ein vorgelagertes Online-Programm ab dem 8. Juni und der Advotech mit spannenden Ausstellern. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket auf anwaltstag.de. Der Anwaltstag wird veranstaltet vom Deutschen Anwaltverein.
Der Artikel im Spiegel, du hast mich virtuell vergewaltigt, hatte eine enorme mediale Welle ausgelöst und war auch bei uns in der Rechtslage schon Thema. Die Schauspielerin Colleen Fernandes erhebt dahin schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Er soll mit Fake-Profilen unter ihrem Namen Kontakt mit anderen Männern aufgenommen haben. Er soll in ihrem Namen Fake-Telefonsex gehabt haben. Und er soll in ihrem Namen pornografisches Material mit ähnlich aussehenden Frauen versandt haben. Christian Ulmen zog gegen die Berichterstattung vor die Pressekammer des Landgerichts Hamburg. Die hat jetzt entschieden. Darüber sprechen wir jetzt mit Felix W. Zimmermann, unserem LTO-Chefredakteur und selbst Medienanwalt. Hallo Felix.
Hallo Christian. Erstmal vielen Dank für die Erwähnung des Ws im Namen. Das finde ich schon mal ganz toll.
Ja, das ist doch eigentlich üblich, ne?
Eigentlich nicht. Ich verstecke auch nicht darauf. Aber ist gut.
Felix, erklär doch nochmal kurz, worum es in diesem Streit ging.
Ja, genau. Das Interessante ist ja auch erstmal, worum es im Streit eben nicht ging. Ja, und zwar diese Kernvorwürfe, Christian, die du auch gerade eben erwähnt hast. Also Christian Ulmen bestreitet nicht, dass er Fake-Profile erstellt hat von Fernandes. Er bestreitet auch nicht, dass es zu Fake-Telefonsex kam mit fremden Männern, dass er Leute aus dem Umfeld von ihr angeschrieben hat und wirklich den Eindruck erweckt hat, dass Colleen Fernandes mit denen eine sexuelle Beziehung will. All das wird nicht bestritten. Im Prozess geht es wirklich um diesen Deepfake-Verdacht und um Gewaltvorwürfe vor allem.
Viele haben das ja aber nach diesem Spiegelartikel so verstanden, als ob der Verdacht erweckt würde, Ulmen habe Deepfakes verbreitet von Fernandes. Das war ja auch erstmal so das Schlagwort, unter dem das auch in vielen anderen Medien lief.
Ja, genau. Und das liegt auch meines Erachtens daran, dass der Spiegel das halt super eng verzahnt hat. Ne? Also er sagt eben auch, dass Colleen Fernandes jahrelang nach der Suche von Tätern war, die eben Deepfakes von ihr, also KI-generiertes Bildmaterial, Videomaterial, erstellt haben und verbreitet haben. Und ja, da kommen so Formulierungen. Und dann irgendwann hat sie den Täter gefunden, Christian Ulmen. Also es ist nicht alles so ganz eindeutig ausgedrückt. Aber Ulmen argumentierte halt vor Gericht, dass es eben dieser Verdacht zwischen den Zeilen erweckt wird. Ja, während der Spiegel sagte, nö, das haben wir doch gar nicht so geschrieben. Diesen Verdacht haben wir doch gar nicht aufgestellt.
Ich fand schon auch irgendwie ärgerlich den Artikel, weil man hätte es auch einfach deutlicher reinschreiben können. Also man hat den schon so 2-3 Mal gelesen und merkte so, man muss eigentlich auf jede Zeile aufpassen. Was sagen Sie jetzt eigentlich gerade und was sagen Sie nicht?
Ja, ich weiß auch nicht, was so dahinter steckt, warum man das so macht. Vermutlich die Sorge vor Rechtsstreitigkeiten, aber die kam dann trotzdem, weil eben Christian Ulmen, vertreten durch seine Rechtsanwälte, gesagt hat, der Verdacht wird erweckt. Und da hat das Landgericht Hamburg eben insoweit Recht gegeben, als sie gesagt haben, ja, wer quasi diesen Beitrag liest, bei dem bleibt hängen, dass Ulmen im Verdacht steht, Deepfake-Videos verbreitet zu haben, wobei das Gericht sagt, was es nicht näher erklärt, dass er das nicht absichtlich, aber vielleicht versehentlich getan haben soll. Naja, gut, jedenfalls der Verdacht wird erweckt.
Und das war jetzt aber nicht unzulässig, dass dieser Verdacht erweckt wird.
Genau, also Medien dürfen ja unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich den Voraussetzungen der Verdachtsberichterstattung, Verdächtigung aufstellen. Und da da ist jetzt mal die erste und grundlegendste Voraussetzung, dass ein Mindestbestand an Beweistatsachen vorliegen muss. Es muss irgendwie einen Grund geben, warum man den Verdacht aufstellen darf. Und da sagt das Landgericht, meines Erachtens auch sehr überzeugend, naja, also wenn dieser Mann ja gestanden hat, ja, und auch im Prozess jedenfalls nicht bestreitet, das gestanden zu haben, so Fake-Profile erstellt zu haben und unter diesen Fake-Profilen auch Material versendet zu haben, was so aussehen sollte, als sei es Fernandes selbst, ja, sei es jetzt nun Schauspielerin, Pornoschauspielerin, die ihr ähnlich sehen oder sonst was. Naja, da liegt ja auch nahe, dass darunter eben auch Deepfake-Videos waren. Und das ist ja wirklich ein Themenbereich, der total eng zusammengehört. Und insofern ist, finde ich, auch naheliegend, dass das Gericht dann auch zu dem Schluss kommt, dass dieser Mindestbestand an Beweistatsachen besteht. Zumal ich jetzt im Urteil gelesen habe, dass Christian Ulm nicht bestritten hat, Deepfake-Fotos von Fernandes verbreitet zu haben. Naja gut, also dann ist wirklich die Schwelle zu Deepfake-Videos und vielleicht auch Pornovideos wirklich noch geringer, sodass das wirklich überzeugend ist, hier diesen Mindestbestand zu bejahen.
Allerdings hat Fernandes jetzt kürzlich in einem Interview mit der FAZ gesagt, dieses Geständnis von Ulmen, das habe sich gar nicht darauf bezogen, Deepfakes erstellt zu haben. Hätte man solche Punkte dann nicht auch stärker in der Berichterstattung schon aufnehmen müssen? Also ist das vielleicht nicht ausgewogen genug gewesen, wie der Spiegel da berichtet hat?
Ja, genau das ist die Kernthese im Beitrag, den ich auch geschrieben habe. Ich finde einfach, der Artikel erweckt wirklich den Eindruck, als habe Ulm gerade auch so die Verbreitung von Deepfake-Videos gestanden. Und es gibt eben die weitere Voraussetzung der Verdachtsberichterstattung, dass die ausgewogen sein muss. Und da ist es doch eigentlich auch völlig üblich im Journalismus, dass man mal hinschreibt, ja, ob unter dem Videomaterial, was Ulm versendete, auch Deepfakes waren, weiß Fernandes nicht. Punkt. Ja. Dann würde ja dieser gesamte Verdacht dahingehend gegenüber Ulm im anderen Licht erscheinen. Und das gehört meines Erachtens nicht nur zum redlichen Journalismus, sondern auch zum rechtmäßigen Journalismus dazu, dass man Zweifel auch klar macht, ja, Zweifel in der Berichterstattung. Das Spiel macht Wischiwaschi, immer wieder kommt wieder ein Absatz zu Deepfakes und ja, von hinten durch die Brust quasi. Und dann eben das entlastende Moment, dass sie ihn gar nicht zwingend verdächtigt und dass dieses Geständnis sich nicht darauf bezog. Das hätte man meines Erachtens für eine ausgewogene Berichterstattung dazu bringen müssen.
Der zweite große Punkt in dem Rechtsstreit war ja die Frage der Gewaltvorwürfe, die Colin Fernandes gegen Christian Ulmen erhoben hat. Da hat er sich dagegen gewehrt. Was sagt das Gericht da?
Ja, das ist ja wirklich immer diese schwierige Situation, normalerweise Aussage gegen Aussage. Ne? Und da gibt es viele Gerichtsentscheidungen im Presserecht, die sagen, naja, das reicht nicht, wenn der eine sagt, mir wurde Gewalt angetan und der andere sagt, nein, das reicht für die Verdachtsberichterstattung nicht. Aber hier haben wir eben mehr. Ja, wir haben sehr viele Fotos, wo wirklich doch offensichtlich ganz gravierende Verletzungen von Fernandes, die selbst dokumentiert hat. Das Gericht sagt, es gibt keinen Zweifel daran, dass die echt sind. Und es wurde auch eben dargelegt, dass Fernandes viel kommuniziert hat mit Verwandten über das Thema. Also sagt der Spiegel, ja, hier besteht auf jeden Fall auch der Mindestbestand an Beweistatsachen für diesen Gewaltvorwurf. Und dass Ulm sagt, das bestreitet und sagt, es gab von mir eher Abwehrreaktionen, ich wurde angegriffen. Das würde eben nicht ausreichen, um hier quasi ein Verbot zu verhängen darüber, dass über den Verdacht gar nicht berichtet werden darf. Der Spiegel macht aber auch klar, das ist jetzt nicht belegt. Aber der Mindestbestand an Beweistatsachen für diese Verbreitung von Gewaltvorwürfen, der würde eben bestehen.
Außerdem hat Ulmen die Veröffentlichung von Auszügen aus einer E-Mail an seinen Anwalt angegriffen. Er soll da ja geschrieben haben, er habe leider einen Sexfetisch entwickelt. Ist so eine Kommunikation mit dem Anwalt nicht eigentlich besonders geschützt?
Ja, also wenn es nach dem Landgericht Hamburg geht, nicht. Also denen ist quasi der Umstand, dass es hier um eigentlich geschützte, vertrauliche Kommunikation handelt, die ja wirklich in dem Bewusstsein getätigt wird, dass es hier um anwaltliche Beratung geht, also keine Silbe wert. Da geht es überhaupt nicht darum. Sie thematisieren allein die Frage, ob so eine Äußerung in die Intimsphäre gehört, ja, wegen sexuellen Fetisch und da steht ja auch abnormales Verhalten. Das wird thematisiert und auch überzeugend abgelehnt. Aber ich denke, und das wird auch interessant, was da das OLG Hamburg noch zu sagt, das ist ja wirklich hier eine Person mit einem Problem, die sich an ihren Strafverteidiger wendet. Ja, natürlich, diese Vorschriften zur Vertraulichkeit von Kommunikation, die betreffen erstmal nur den Anwalt selbst. Ja, und sie betreffen natürlich den Staat, die Ermittler. Ja, da gibt es ja Verwertungsverbote teilweise auch. Aber ich denke schon, dass das in der Abwägung, die ja dann immer stattfinden muss, zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht, doch eine wichtige Rolle spielen muss. Ob ich hier mit dem Anwalt kommuniziere, weil das hat ja auch eine wichtige Funktion, die jetzt über den Schutz auf das Christian Ulm hinausgeht, sondern es geht ja einfach darum, ja, wenn ich mich nicht vertraulich mit dem Anwalt unterhalten kann, dann ist im Grunde keine richtige Rechtsberatung möglich. Das hat eine rechtsstaatliche Komponente, das Ganze. Und deswegen denke ich, das hätte hier ein bisschen stärker gewichtet werden müssen, zumal man das ja auch nicht zwingend brauchte. Ja, wir haben ja das Geständnis von ihm gegenüber Fernandes schon im Beitrag, das er ja gar nicht bestritten hat. Gut, weiß nicht, ob das jetzt das schlagende Moment ist, aber ich denke jedenfalls, dass es ein überragendes öffentliches Informationsinteresse braucht, wenn man aus einer Anwaltsmail die geständige Wirkung hat zitiert, und das wäre bei aller Wichtigkeit dieses Themas hier nicht gegeben.
Felix, wenn man dich so hört, dann hast du ja mehr Kritik am Landgerichtsurteil, als dass du es gut findest. Jetzt geht Christian Ulmen ja in die nächste Instanz, zum Oberlandesgericht Hamburg. Meinst du, das Oberlandesgericht wird ihm dann folgen oder auch deiner Kritik folgen?
Also vielleicht nochmal zusammengefasst. Ne? Also ich finde es ja richtig, dass das Landgericht sagt, es gibt Mindestbestand an Beweistatsachen, dass man über den Verdacht berichten darf, Ulm habe so Deepfakes verbreitet. Ich finde allein dieser eine Satz gehört in den Spiegelbericht, dass man eben nicht genau weiß, welches Bildmaterial er verschickt hat. Ja, das muss der Spiegel aus meiner Sicht nur ergänzen, dann ist die Berichterstattung da zulässig. Das ist also eher eine kleine Sache für die Gewaltvorwürfe. Das finde ich auch richtig, dass das als zulässig erachtet wird. Und ich sehe deshalb eben Probleme dieser anwaltlichen E-Mail. Und hier kann ich mir schon vorstellen, dass das Oberlandesgericht da doch noch ein bisschen tiefer gräbt und nochmal sich damit auseinandersetzt, was anwaltliche Kommunikation im Rechtsstaat bedeutet. Ja, aber muss auch natürlich auch sagen, so oder so, wie das jetzt ausgeht, dadurch, dass die Kernvorwürfe jetzt gar nicht bestritten wurden, wird es die Reputation von Christian Ulm so oder so nicht retten. Das Urteil, wie immer, ist jetzt und auch dann das OLG Hamburg sieht. Und ja, das steht, glaube ich, fest.
Vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall bei lto.de darüber ausführlich weiter berichten. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met.
Christian, sag bloß, du hast endlich geschafft, die Beatles in der Rechtslage unterzubringen.
Ja, hat lange gedauert.
I've just seen a face, das denkt sich die Polizei auch manchmal. Sie hat das Foto eines Täters, weiß aber nicht, wie er heißt und wo er lebt. Und da soll künftig die biometrische Gesichtserkennung im Internet helfen. Die Bundesregierung hat jetzt ein entsprechendes Gesetzespaket beschlossen. Christian, worum geht's denn da?
Ja, das ist wohl die spektakulärste neue Ermittlungsmethode der letzten Jahre. Die Polizei soll Fahndungsfotos künftig mit allen Fotos des Internets abgleichen dürfen. Sie kann dann herausfinden, wie ein unbekannter Täter heißt, und sie kann aber auch herausfinden, wo ein bekannter Täter jetzt lebt und welchen Namen er jetzt benutzt.
So kam ja damals auch ein Journalist auf die Spur der Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette. Ne? Da gab es ja auch so ein altes Fahndungsfoto von Klette, und dieser Journalist hat es dann bei so einer Gesichtssuch-App eingegeben und landete bei einem Capoeira-Tanzverein in Berlin-Neukölln, bei dem Klette zeitweise aktiv war und auch mal fotografiert wurde. Und das war ja dann schon ein wichtiger Baustein in der Fahndung nach Klette.
Ja, also wie die Polizei dann selber zur Klette kam, das ist ein bisschen umstritten, aber jedenfalls ist die Debatte um Gesichtserkennung im Internet seitdem nicht mehr zu stoppen. Also alle fragen sich ja, wie kann es sein, dass ein Journalist in 30 Minuten Recherche eine untergetauchte Terroristin findet, die die Polizei 30 Jahre lang erfolglos gesucht hat. Das fragte sich auch nicht nur die Polizei, sondern eben auch die Politik.
Jetzt könnte man ja sagen, naja, dann kann die Polizei doch auch einfach solche Apps benutzen. Aber es ist natürlich klar, die Polizei braucht für grundrechtsrelevante Ermittlungsmethoden eine Rechtsgrundlage in der Strafprozessordnung, und die gibt es bisher aber nicht. Man kann auch durchaus diskutieren, ob der Polizei eine solche Methode verfassungsrechtlich überhaupt erlaubt werden kann oder in welcher Form und in welchem Umfang. Jetzt hat sich die Bundesregierung aber eben auf einen Gesetzentwurf geeinigt, mit dem so eine Rechtsgrundlage geschaffen wird. Die Strafverfolgungsbehörden sollen also die Möglichkeit bekommen, Fotos automatisiert online abzugleichen. Wie funktioniert denn nun diese biometrische Gesichtserkennung?
Also im Internet gibt es rund 1 Billion frei verfügbare Fotos. Die genaue Zahl kennt natürlich niemand. Und es liegt auf der Hand, dass niemand all diese Fotos suchen kann und anschauen kann. Deshalb gibt es spezielle Gesichtserkennungssoftware. Die vermisst auf Fotos charakteristische Merkmale des Gesichts, also zum Beispiel das Verhältnis der Augen zu anderen Gesichtsteilen. Und diese Merkmale werden in digitale Daten übersetzt, also Zahlen. Das ist dann ein sogenanntes Template, auf Deutsch Muster. Und bei der biometrischen Gesichtserkennung werden also nicht die Fotos miteinander verglichen, sondern die Templates von Fotos. Und wenn die Templates, also die Zahlenmuster weitgehend übereinstimmen, dann hat man einen Treffer.
Also so eine Gesichtserkennungs-App sammelt Daten möglichst vieler Fotos aus dem Internet, sodass man beim Hochladen eines Fotos mit einiger Wahrscheinlichkeit Treffer von anderen Fotos dieser Person findet und damit dann eben auch Informationen über diese Person. Wie gut sind diese Apps?
Also ich habe das gestern Abend mal mit einem Foto von mir probiert und habe das beim Marktführer PimEyes hochgeladen. Da gab es immerhin 71 Treffer, also 71 weitere Fundstellen, wo ich im Internet mit Foto abgebildet ist, und fast alle zeigten wirklich mich und nicht eine ähnlich aussehende Person. Also das ist bei anderen Anbietern deutlich schlechter, das Verhältnis. Und da wurden sogar Fotos von mir gefunden, die kannte ich gar nicht. Also das ist schon beeindruckend.
Okay, dann sollte ich mir das vielleicht auch mal angucken.
Ja, habe ich schon gemacht für dich, Annelie, gestern Abend. Also so, ich habe.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch. Also so, ich wollte einfach wissen, ob du ein Doppelleben führst, und habt also dein LinkedIn-Foto hochgeladen und es gab nur Treffer für die Journalistin Annelie Kaufmann. Also alles in Ordnung bei dir.
Du weißt schon, Christian, dass solche Apps in der EU eigentlich illegal sind. Das ist ein klarer Verstoß gegen die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Einfach die Fotos von allen Menschen einzuscannen und für Recherchen welcher Art auch immer zu nutzen. Es wurde jetzt auch niemand vorher gefragt, ob sein Foto für so eine Gesichtserkennungs-App genutzt werden darf.
Ja, genau. Weil so eine private App illegal ist, darf der Staat grundsätzlich ja auch nicht mit ihr arbeiten. Das ist ja das Problem.
Genau. Allerdings, wenn man jetzt sagen würde, dann soll der Staat das doch selber machen, dann müsste der eine gigantische Fotosammlung aufbauen. Und das kann eigentlich auch nicht die Lösung sein. Das wäre ja eine riesige Vorratsdatenspeicherung einfach ins Blaue hinein. Wie will das denn die Bundesregierung jetzt auflösen?
Ja, das habe ich mich lange Zeit auch gefragt. Also es wird ja schon länger über diese staatliche Möglichkeit diskutiert und man hat es eigentlich nie so richtig gesagt. Jetzt ist die Lösung raus. Der Staat soll keine dauerhafte Fotosammlung einrichten, denn die wäre ja verboten. Stattdessen soll für jede Suchanfrage alle Fotos im Internet ad hoc zusammengesammelt werden, in Templates umgerechnet werden und dann mit dem Template des Fahndungsfotos verglichen werden. Und anschließend wird alles wieder gelöscht.
Und bei der nächsten Suchanfrage soll es dann sozusagen von vorne wieder losgehen. Das ist ja irre irgendwie, ne? Das ist ja ein gigantischer Aufwand. Wie lange dauert denn so ein Suchvorgang?
Die Organisation Algorithm Watch, die hat mal ausgerechnet, dass so ein Suchdurchlauf mehrere Monate dauern dürfte, weil es ja jeweils um zig Milliarden von Fotos geht. Wahrscheinlich lässt sich das ein bisschen verkürzen, wenn man erstmal mit kleineren Teilmengen anfängt, zum Beispiel mal mit allen Fotos aus Europa.
Gibt es denn irgendeinen Anwendungsbereich für so eine super aufwendige Methode?
Naja, wenn ich jetzt eine untergetauchte Person suche, wie Daniela Klette, die schon seit 30 Jahren verschwunden ist, dann kommt es auf ein paar Wochen mehr oder weniger vielleicht ja auch nicht an. Und wenn es dann wirklich schnell gehen muss und die nationale Sicherheit bedroht ist, dann soll laut Gesetzentwurf das Bundeskriminalamt auch mit Anbietern von außerhalb der EU zusammenarbeiten dürfen. Das sind dann diese nach EU-Recht illegalen Anbieter wie PimEyes. Die können natürlich schneller antworten, weil sie ja alle Fotos und Templates schon dauerhaft gespeichert haben.
Also wenn es drauf ankommt, dann soll die Polizei einfach doch wieder PimEyes nutzen. Das wirft ja wieder die Frage auf, ob das eigentlich verfassungskonform sein kann.
Ja, genau. Also absolut ausgeschlossen ist meiner Meinung nach die Zusammenarbeit mit Anbietern wie PimEyes nicht. Jedenfalls, wenn die nationale Sicherheit, also dieser Ausnahmefall, dann sehr eng definiert wird. Aber in der Regel wird es bei Gesichtserkennung ja eher um die Aufklärung normaler Kriminalität gehen. Ja, der Gesetzentwurf der Bundesregierung will schon erhebliche Kriminalität genügen lassen. Das ist so die mittlere Kriminalitätsebene, also etwa Raub oder Betrug. Die Fotofahndung im Internet wird also dann wahrscheinlich bald eine Standardmaßnahme der Polizei werden und muss dann aber in der EU mit datenschutzkonformen Methoden durchgeführt werden.
Naja, oder es wird eben keine Standardmaßnahme, weil es eben viel zu aufwendig ist, immer wieder diese Suche von vorne losgehen zu lassen.
Also Standardmaßnahme heißt ja nicht, dass es schnell gehen muss. Also wenn zum Beispiel Festplatten beschlagnahmt werden, das dauert auch Monate, bis die ausgewertet werden. Trotzdem ist es eine Standardmaßnahme.
Es ist ja insgesamt ein Paket von drei Gesetzen, also Gesetzentwürfe sowohl aus dem Bundesjustizministerium als auch aus dem Bundesinnenministerium. Was gehört denn jetzt insgesamt zu diesem Gesetzespaket?
Ein Gesetz verankert die Fotofahndung in der Strafprozessordnung. Dort soll ein neuer Paragraph 98d eingeführt werden. Überschrift automatisierte biometrische Abgleich mit öffentlich verfügbaren Daten aus dem Internet. So soll der heißen. Die Strafprozessordnungsänderung, das ist natürlich das wichtigste Gesetz der dreien, ja, weil da geht es um die alltägliche Strafverfolgung. Und dann gibt es noch zwei Gesetze zur Änderung des BKA-Gesetzes. Im einen Gesetz geht es um den Schutz der Bundesregierung, präventiv, und im anderen um die Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Annelie, wie findest du denn diese Pläne?
Ich finde ja durchaus, dass der Staat nicht alles machen soll, was technisch möglich ist. Aber bei der Fotofahndung bin ich jetzt auch irgendwie nicht total empört. Vielleicht ist das verkehrt. Vielleicht ist es aber auch ein Zeichen, dass es bisher ja gegen diese Pläne der Bundesregierung auch noch nicht so den ganz großen Aufschrei gab. Ich glaube, dass man jetzt Fotos abgleichen kann, ja, also diese biometrische Suche, das ist ja was, was wir inzwischen eigentlich alle kennen. Und wahrscheinlich ist es eher so, dass sich die Leute wundern, dass das die Polizei heutzutage noch nicht darf. Also wahrscheinlich ist das was, wovon man eigentlich ausgeht, dass die Polizei das machen kann, im Internet nach Fotos fahnden. Und trotzdem sehe ich aber auch irgendwie keine zufriedenstellende technische Lösung.
Ja, also da geht es mir ähnlich wie dir, Annelie. Die Methode ist zwar spektakulär, die sie da jetzt gefunden haben, aber irgendwie ist es natürlich eine seltsame Sache, geradezu absurd, dass für jede Suchanfrage eine neue Ad-Hoc-Datei mit Milliarden Datensätzen aufgebaut wird, dann sofort wieder gelöscht wird. Und wenn das jetzt wirklich eine Standardmaßnahme wird, diese Fotofahndung im Internet, dann hat man ja schnell tausende Anfrage pro Woche und dann wird jedes Mal eine Ad-Hoc-Datei mit dem gleichen Milliardenbestand an Fotos eingerichtet. Also das entspricht jetzt auch nicht gerade dem Prinzip der Datensparsamkeit, weil man muss diese Daten ja auch wieder schützen vor Missbrauch und so weiter. Also ich sehe das Bemühen um eine datenschutzkonforme Lösung, aber das scheint mir jetzt noch nicht der sogenannte Weisheit letzter Schluss zu sein.
Ein Jahr zur Rückweisung von Asylsuchenden an den Grenzen, das kann man schon sagen, feiert die Bundesregierung diese Woche. Bundesinnenminister Alexandra Dobrindt von der CSU hat am Mittwoch seine Jahresbilanz auf einer Pressekonferenz vorgestellt und dort gesagt, die Zahl der Asylanträge sei im letzten Jahr erneut stark zurückgegangen und das habe, so Dobrindt, auch mit den Zurückweisungen zu tun, die ihrerseits nur durch die immer weiter verlängerten Grenzkontrollen möglich werden. Beide Maßnahmen sind aber rechtlich hoch umstritten und es gab dazu auch einige wichtige Gerichtsentscheidungen. Darüber wollen wir heute mit Max Kolter aus der LTO-Redaktion sprechen, der das Thema Zurückweisungen immer wieder eng begleitet hat. Hallo Max.
Hallo ihr beiden.
Ja, lass uns erstmal auf die Zurückweisungen schauen, Max. Die sind ja ein zentrales Element von Dobrindts Migrationspolitik. Die hat er sofort einen Tag nach Amtsantritt am 7. Mai 2025 verkündet. Was ist eine Zurückweisung?
Diese Maßnahme ist geregelt in § 18 Absatz 2 Asylgesetz. Das Gesetz spricht aber gar nicht von Zurückweisen, sondern davon, Ausländern die Einreise zu verweigern. Geht also darum, dass jemand gar nicht ins Land kommt. Die Behörde ist hier die Bundespolizei als Grenzbehörde. Die untersteht den Weisungen des Bundesinnenministeriums und um so eine Weisung geht es jetzt hier. So eine hat Alexander Dobrindt vor einem Jahr ausgesprochen.
Solche Zurückweisungen nach § 18 Asylgesetz, die finden ja nicht erst seit Dobrindts Amtsantritt statt. Bei der Vorgängerin Nancy Faeser gab es die ja auch schon. Wer kein Recht zur Einreise hat, wird zurückgewiesen. Was hat Dobrindt da jetzt genau Neues verfügt?
Neu ist, dass diese Maßnahme auch gegenüber Asylsuchenden angewendet wird, also auf solche Personen, die einen Antrag auf internationalen Schutz stellen, das heißt Flüchtlingsanerkennung oder subsidiären Schutz. Am 7. Mai, also einen Tag nach Amtsantritt, wie du gesagt hast, hat Dobrindt in einem Brief an die Bundespolizei unterzeichnet und da steht dann drin, dass nach 18 Absatz 2 Nummer 1 auch Asylsuchenden die Einreise verweigert werden kann, wenn sie aus einem sicheren Drittstaat einreisen. Und da Deutschland eben von sicheren Staaten umgeben ist, dann trifft diese angebliche Klarstellung erst einmal alle Migranten, die an der Grenze ankommen. Ausgenommen sind nach diesem Brief nur erkennbar vulnerable Personen. Das sind etwa Minderjährige oder besonders gebrechliche Personen.
Also vom Wortlaut her, wenn man sich das anschaut, dann scheint dieser Paragraph 18 Asylgesetz ja durchaus zu passen. Aber es gibt eben noch EU-Recht, das das deutsche Recht hier überlagert. Konkret geht es um die Dublin-III-Verordnung und die sieht vor, dass jeder, der an der Grenze Asyl sagt oder einen Asylantrag auf internationalen Schutz stellt oder ankündigt, einreisen kann. Damit zumindest ein Dublin-Verfahren durchgeführt werden kann, also ein Verfahren, in dem festgestellt wird, welcher Mitgliedstaat für den Asylantrag zuständig ist.
Genau, und diese Regel, die missachtet eben die Bundesregierung, wenn sie die Zurückweisung auch auf Asylsuchende anwendet. Insgesamt sind sich die Experten daher auch einig, dass § 18 Absatz 2 Nummer 1 Asylgesetz hier auf diese Sachverhalte eben nicht anwendbar ist. Deswegen stützt sich die Bundesregierung hilfsweise auch auf eine Notlagenklausel im EU-Recht selbst, also im Vertrag über die Arbeitsweise der EU, Artikel 72. Danach kann ein Mitgliedstaat EU-Recht unangewendet lassen, wenn das zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit erforderlich ist.
Ja, das hat aber der Europäische Gerichtshof bislang noch nie anerkannt, obwohl es auch immer wieder Staaten versucht haben, insbesondere Ungarn. Also das wird der Bundesregierung hier wahrscheinlich auch nicht glücken zu begründen, warum hier jetzt eine Notlage da ist, weil die Asylzahlen, die fallen ja stark und von einer Notlage ist eigentlich weit und breit nichts zu sehen. Also kein Wunder jedenfalls, dass das Verwaltungsgericht Berlin im Juni 2025, also vor fast einem Jahr, die Zurückweisung von Asylsuchenden an der Grenze für EU-rechtswidrig erklärt hat. Was war das für ein Fall, Max?
Also eigentlich waren es drei Fälle in einem Verfahren oder in einem Rutsch, kann man sagen. Drei Somalier, die in Frankfurt oder am Bahnhof von der Bundespolizei eben nicht ins Land gelassen worden sind und zurück nach Polen geschickt wurden. Die haben dann Eilanträge beim VG Berlin gestellt und dort am Ende im Eilverfahren auch Recht bekommen. Die Bundesregierung hat sich davon aber nicht abbringen lassen, dann von ihrem Kurs, obwohl das Gericht, ja, es war zwar nur ein Eilverfahren, aber das Gericht hat trotzdem die Rechtsfragen umfassend geprüft, also die Hauptsache vorweggenommen, dass sich Dobrindt davon so überhaupt nicht hat beeinflussen lassen. Das hat dich ein bisschen überrascht damals, Christian, ne?
Also ich hatte ja eigentlich gedacht, dass Dobrindt so eine Gerichtsentscheidung fast gelegen kommt, ja. Die Bundespolizei, das sagen Polizeigewerkschafter immer wieder, die hat sowieso nicht die Kapazitäten, die Grenze effektiv die ganze Zeit zu kontrollieren, um alle Asylsuchenden zurückzuweisen. Und da wäre jetzt die Entscheidung des VG Berlin eigentlich ein guter Anlass gewesen, mit diesen Zurückweisungen einfach wieder aufzuhören. Ja, Dobrindt hätte ja dann sagen können, wir haben es ernsthaft versucht, aber das EU-Recht macht es uns leider unmöglich. Aber stattdessen geht die Show jetzt weiter.
Was meinst du mit Show?
Obwohl Dobrindt die 3.800 Kilometer Grenze gar nicht effektiv kontrollieren lassen kann, tut er so, als sei diese Maßnahme der Zurückweisung effektiv, ja, und das noch unter einem offenen, gerichtlich bestätigten Rechtsbruch.
Immerhin sind doch laut Bundesinnenministerium seit dem Start der Maßnahme 33.000 Personen zurückgewiesen worden.
Ja, aber davon sind nur etwa 3.000 Asylsuchende, also ein Zehntel. Und das ist über einen so langen Zeitraum, also ein ganzes Jahr, wirklich nicht viel. Und gleichzeitig, ich habe das mal ausgerechnet, haben im ersten Jahr von Dobrindts Amtszeit rund 90.000 Ausländer in Deutschland Asyl beantragt. Die sind ja alle offensichtlich ins Land gekommen. Also es ist ganz klar, dass der Zugang nach Deutschland für Flüchtlinge zwar jetzt aufwendiger ist, aber eben weiter möglich ist. Und die probieren es einfach so lange, bis am Kontrollpunkt mal gerade keine Stichprobe stattfindet. Oder man geht dann über die nicht kontrollierte grüne Grenze durch den Wald jenseits der Kontrollstellen. Also ich vermute, dass auch die 3.000 zurückgewiesenen Asylsuchenden längst in Deutschland sind. Das meine ich mit Show.
Dobrindt sagt aber, dass die Maßnahmen deshalb effektiv sind, weil ja die Anzahl der Asylanträge zurückgeht. Also wenn man jetzt so einen Vorher-Nachher-Vergleich mal macht zwischen vor der Amtszeit und jetzt, also der gleiche Monat, so April 25 und April 26, dann sieht man einen Rückgang von etwa einem Drittel, also von gut 9.000 auf gut 6.000 Erstanträge. Und auch die Anzahl der erfassten illegalen Einreisen, also die Einreise ohne Visum oder Papiere, ging von 24 auf 2025 um ein Viertel zurück. Warum geben diese Zahlen Dobrindt jetzt nicht doch recht?
Naja, also ich beschreite nicht die Zahlen, ne? Also so die Entwicklung gibt es, ja, aber die Anzahl der Asylanträge geht schon seit 2023 zurück. Da war Dobrindt ja lange noch nicht im Amt. Und das hat eben auch ganz andere Gründe als Dobrindts Politik. Es kommen zum Beispiel viele Flüchtlinge nicht mehr über Serbien nach Europa, weil das Land auf Druck der EU seine liberale Visapolitik geändert hat. Und vor allem seit dem Sturz des Assad-Regimes kommen viel weniger Menschen aus Syrien. Und das war immerhin seit 2015 das Hauptherkunftsland.
Dieser allgemeine Rückgang der Flüchtlingszahlen ist, wie vom VG Berlin auch festgestellt, eben natürlich irgendwie auch ein Gegenargument gegen diese angeblich bestehende Notlage, mit der die Missachtung des Unionsrechts ja begründet wird.
Richtig. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn der EuGH das mal feststellen könnte, ne? Dann könnte Dobrindt jetzt nicht immer sagen, ja, ist ja nur eine Einzelfallentscheidung des VG Berlin, ist ja nur eine Eilentscheidung. Vielleicht lässt sich die Bundesregierung ja dann beeindrucken, wenn es also der Europäische Gerichtshof feststellt. Gibt es denn eine Möglichkeit, zeitnah nach Luxemburg zu kommen, Max?
Dieser Weg nach Luxemburg, der wäre vor allem in einem verwaltungsgerichtlichen Hauptsacheverfahren denkbar, weil da ist eben mehr Zeit als in so einem Eilverfahren. Und davon gibt es so eine Handvoll bundesweit. Also von den drei Somalis, die in Berlin Eilanträge erhoben haben, da hat eine junge Frau auch in der Hauptsache ein Verfahren betrieben. Also sie möchte da jetzt verbindlich feststellen lassen, dass die Zurückweisung rechtswidrig war. Das ist so eine nachträgliche Feststellungsklage, also Fortsetzungsfeststellungsklage, denn sie ist ja jetzt ins Land gekommen nach dieser Eilentscheidung. Ja, also sie könnte im Grunde diesen Zurückweisungsbescheid nicht anfechten. Der ist ja jetzt gegenstandslos geworden und deswegen kann sie es eben nur noch nachträglich feststellen lassen. Und da fragt sich aber eben, ob dafür das erforderliche Rechtsschutzinteresse, also das Fortsetzungsfeststellungsinteresse vorliegt. Das wird durchaus spannend werden. Und diese spannende Frage, die kann auch noch in zwei weiteren Verfahren relevant werden. Da gibt es noch ein anhängiges Hauptsacheverfahren in Karlsruhe und noch eins in Köln. Und in Karlsruhe soll auch im Anfang Juli jetzt mündlich verhandelt werden. Und in diesen Hauptsacheverfahren ist eben eine EuGH-Vorlage gut denkbar, aber verpflichtet sind die Verwaltungsgerichte dazu nicht, weil nur das letztinstanzlich entscheidende Gericht, das wäre hier also das Bundesverwaltungsgericht, vorlegen muss.
Ja, und es gibt noch, wie ich jetzt erfahren habe, auch noch ein neues Eilverfahren in Berlin. Da sitzt ein Eritreer nach seiner Zurückweisung in Polen. Der sitzt jetzt in Warschau und hat einen Eilantrag auf Einreise gestellt. Da könnte es also in den nächsten Tagen, Wochen eine nächste Niederlage für Dobrindt geben.
Ja, zum EuGH geht das als Eilverfahren dann wahrscheinlich nicht, weil das sonst dann eben zu lange dauern würde. Es soll aber interessanterweise eine andere Kammer jetzt beim VG Berlin zuständig sein. Also wenn es dann auch so ausgeht wie die letzte Entscheidung, dann hätten wir immerhin mal zwei gleichlautende Entscheidungen verschiedener Richter. Wahrscheinlich lässt sich Dobrindt davon trotzdem nicht überzeugen.
Natürlich nicht. Die Dobrindt-Show, dass er mit seiner Asylwende die Flüchtlingszahlen senkt, die soll ja weitergehen.
Ja, eigentlich ist es schon ein cleveres Marketing, ne? Also wie Dobrindt da so eine ohnehin stattfindende langfristige Entwicklung so als seinen eigenen Verdienst ausgibt. Denklich aber natürlich, wenn das auf Kosten der Rechtstreue im Unionsrecht geht.
Also wenn ein AfD-Innenminister so handeln würde, dass er sagt, ja, Gerichtsentscheidung lasse ich alle mal beiseite, das sind ja nur Einzelfallentscheidungen, sind nur Eilentscheidungen, da würde man ja sofort ein Verbot der Partei fordern wegen offensichtlicher Missachtung des Rechtsstaats, aber Dobrindt und Kanzler Merz, der das ja voll mitträgt und im Wahlkampf auch propagiert hat, die können ja offensichtlich machen, was sie wollen.
Nicht nur die Union trägt aber die Politik von Dobrindt, sondern auch der Koalitionspartner SPD. Beide Fraktionen haben jetzt am Mittwoch im Bundestag zusammen abgestimmt und drei Beschlussanträge abgelehnt, zusammen mit der AfD-Fraktion übrigens. Diese Beschlussanträge wurden eingebracht von den Grünen und den Linken. Die hatten gefordert, schillernde oder knallige Forderungen, Europarecht einhalten, Schutzbedürftige schützen, Willkür beenden und Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen. Und da ging es eben einerseits darum, die Zurückweisung endlich zu beenden und zum anderen um die Binnengrenzkontrollen.
Ja, und das ist eben das zweite Thema, über das wir jetzt hier in dem Zusammenhang ja auch noch reden wollen, die Grenzkontrollen an sich. Da setzt sich Dobrindt ja auch durchaus über geltendes europäisches Recht hinweg. Max, erklär uns das mal.
Wichtig ist, dass wir vielleicht einmal den Unterschied klar machen zwischen eben Zurückweisung und Grenzkontrollen. Also das sind erstmal zwei völlig andere Verwaltungsakte oder völlig anderes Handeln und unterliegen eben auch anderen Regeln. Also Zurückweisungen sind ein Instrument des Asylrechts und werden durch die Dublin-Regeln der EU überlagert, wie wir es vorhin ja gesehen haben. Und die Zulässigkeit von Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen, die richtet sich nach dem Schengener Grenzkodex. Zwei unterschiedliche Maßnahmen, die aber politisch und polizeistrategisch natürlich zusammenhängen. Also wenn ich nicht kontrolliere, dann kann ich auch nicht feststellen, wer ohne Visum versucht einzureisen und dann kann ich deren Einreise auch nicht verhindern.
Nur, dass die Grenzkontrollen ja vorher schon da waren, ne? Die sind ja nicht von Dobrindt eingeführt worden, sondern eben an der Grenze zu Österreich wird schon seit 2015 durchgängig kontrolliert und Dobrindts Vorgängerin Nancy Faeser von der SPD, die hatte die Kontrollen dann im Herbst 2023 und im zweiten Schritt im Herbst 2024 auf alle deutschen Grenzen ausgeweitet und in der Zwischenzeit, also zu ihrer Amtszeit, noch verlängert. Das geht dann immer in 6-Monats-Schritten. Das sieht der Schengener Grenzkodex so vor.
Genau, nach diesem Kodex sind Grenzkontrollen ja eigentlich gar nicht vorgesehen oder verboten. Ja, das sind ein Kernanliegen der EU und da gibt es aber eben auch eine Ausnahme und auch im Grunde so eine Art Notlagenklausel, die die Wiedereinführung der Grenzkontrollen und auch die Verlängerung auf höchstens 3 Jahre ermöglicht. Erforderlich ist dafür aber ein plötzliches Ereignis. Ja, also wenn man sich auf Flüchtlingsströme berufen will, dann muss es eben ein Ereignis sein, das plötzlich kam und die Behörden plötzlich überfordert hat. Und dass diese Anforderungen erfüllt sind, das kann die Bundesregierung eben bislang auch nicht überzeugend darlegen. Sie hat deshalb schon mehrfach vor Gericht verloren, unter anderem vor dem Verwaltungsgerichtshof Bayern, also einem Obergericht, und zuletzt auch nochmal Ende April vor dem Verwaltungsgericht Koblenz. Da ging es jetzt um die neueren Zeiträume 23 und 24.
Und auch hier wieder das gleiche Muster. Recht wird ignoriert. Gerichtsurteile werden als Einzelfallentscheidung abgetan. Und der Innenminister verteidigt nicht den Rechtsstaat, sondern ist eher ein Problem.
Vielen Dank euch beiden für diese Insights zu diesem Thema. Ich habe so den Eindruck, dass wir da nicht erst in einem Jahr wieder drüber sprechen werden, sondern wahrscheinlich schon vorher. Wir behalten das natürlich auf jeden Fall für euch bei LTO im Blick.
Komm, wir fahren heute mit dem Rad, barfuß wie als wir Kinder waren, zum Freibad auf der anderen Seite unserer Stadt. Sonnenbrille leicht verschwitzt, Badehose kneift im Schritt, hab den Geruch von Chlor und Sonnencreme vermisst.
Wir eröffnen die Freibadsaison. In Berlin heißt das ja Sommerbad. Christian, warst du schon schwimmen?
Ja, ich war im Prinzenbad, gleich am 1. Mai, also am Öffnungstag.
Und bist du durch die Einlasskontrolle gekommen?
Ja, das hat diesmal prima geklappt mit meiner 20-Punkte-Supersommer-Eintrittskarte, die mir meine tolle Freundin zum Geburtstag geschenkt hat. Aber früher, als die Überwachungsmaßnahmen in den Berliner Freibädern eingeführt wurden, da stand ich wirklich mehrfach vor dem Sommerbad Humboldthain und kam nicht rein, weil man das Ticket nur auch online kaufen konnte und mein Smartphone oder ich das nicht hinbekam, und weil ich auch den Eisweiß nicht dabei hatte. Also es war alles sehr ärgerlich.
Also für alle Berliner machen wir jetzt hier einen kleinen Serviceteil. Wie komme ich ins Sommerbad? Und für alle anderen fragen wir, wann ist denn die Überwachung von Freibadgästen verhältnismäßig? Das hat nämlich das Verwaltungsgericht Berlin jetzt geklärt.
Um das Urteil zu verstehen, müssen wir mal ein bisschen zurückschauen, vor allem auf den Sommer 2023. Da hat es in Berlin immer wieder bundesweite Schlagzeilen gebracht mit Polizeieinsätzen in den Bädern, mit Schlägereien, Schubsereien, verbale und körperliche Angriffe von Badegästen untereinander und gegen das Personal, oder weil 50 Jugendliche auf einmal die Rutsche gestürmt haben. Also problematisch war es vor allem in Pankow und im Columbia-Bad in Neukölln.
An manchen Tagen wurde das ganze Bad von der Polizei geräumt. Dann haben sich gerade in Neukölln auch zahlreiche Mitarbeiter krank gemeldet. Dann blieb das Bad mehrere Tage lang geschlossen. Es war wirklich ziemlich blöd für alle. Für die Polizei, die gesagt hat, wir haben auch irgendwie was anderes zu tun, als die Wasserrutsche zu sichern. Für die Bademeister und sowieso für alle, die bei 30 Grad mitten in Berlin sitzen und für die das Sommerbad einfach auch der einzige Ort für ein bisschen Sommerferien ist, für Abkühlung, für Badespaß.
Also es war wirklich politisch ziemlich aufgeheizt, diese Zeit. Die Springerblätter empörten sich, als sei in den Berliner Freibädern geradezu der Bürgerkrieg ausgebrochen. Daraufhin haben dann die Berliner Bäder ein neues Sicherheitskonzept eingeführt. Rein kommt man nur noch mit Ausweis, der muss an der Kasse vorgezeigt werden. Und außerdem wurde in 4 Bädern eine Videoüberwachung am Eingang installiert und teilweise an der Begrenzung des Bades.
Das hat aber die Berliner Datenschutzbeauftragte Maike Kamp gerügt, weil die Maßnahmen unverhältnismäßig seien. Also schließlich seien die meisten Badbesucher völlig friedlich, und sie hat auch gesagt, sie hält das nicht für geeignet und nicht für erforderlich. Solche Kameras und solche Kontrollen, die würden jetzt auch niemanden vom Randalieren abhalten. Sie hat deshalb die Berliner Bäder aufgefordert, das zu ändern, und hat schließlich im August 2025 auch eine förmliche Verwarnung ausgesprochen.
Mit dieser Verwarnung stellte die Datenschutzbeauftragte fest, dass die Praxis der Bäder rechtswidrig ist. Es handelt sich also dogmatisch gesehen um einen feststellenden Verwaltungsakt, und dagegen kann man direkt Anfechtungsklage erheben. Es ist also kein Widerspruchsverfahren vorher erforderlich.
Genau, also haben die Berliner Bäder gegen diese Verwarnung beim Verwaltungsgericht Berlin geklagt und haben jetzt auch Recht bekommen. Allerdings kann die Datenschutzbeauftragte noch in Berufung gehen zum Oberverwaltungsgericht. Also wir schauen uns jetzt erstmal das Urteil des VG Berlin an und was denn da so die Argumente waren. Fangen wir mal mit den Ausweiskontrollen an.
Also erstmal muss man wissen, so eine richtige Kontrolle ist es ja nicht. Da steht noch, bevor man zur Kasse oder zum Drehkreuz kommt, so eine Security-Person und fragt, Ausweis dabei, und dann muss man zeigen, dass man einen Ausweis hat, aber es wird eben auch jetzt nicht abgeglichen mit irgendwelchen Hausverbotslisten oder so.
Also es ist eigentlich eher so eine Art Ausweis-Mitführungskontrolle. Die Datenschutzbeauftragte sagt trotzdem, es ist eine Datenverarbeitung. Also selbst wenn man jetzt nur mit seinem zugeklappten Reisepass winkt, dann sieht man ja immerhin schon, welche Staatsangehörigkeit die Person hat. Oder wenn jetzt der Perso oder der Führerschein vorgezeigt wird, dann kann man natürlich auch nur so im Vorbeigehen die Daten darauf zur Kenntnis nehmen.
Das Verwaltungsgericht sieht es so, dass das ein Eingriff ist. Also wenn auch ein ihr geringfügiger, sie nennen das niedrigschwellig, aber das ist eigentlich was anderes. Also ich glaube, er meint ein geringfügiger Eingriff. Und dieser Eingriff müsste jetzt bei der Verhältnismäßigkeit abgewogen werden mit dem Nutzen. Das Verwaltungsgericht sagte, es sei schon sinnvoll, dass die Bäder verlangen, dass man einen Ausweis dabei hat. Dann könne nämlich jeder, der im Bad ist, wenn er sich gefährlich verhält, identifiziert werden. Und dann kann man zum Beispiel auch ein Hausverbot gegen die Person aussprechen.
Wenn ich jetzt aber im Schwimmbad auffällig werde, also sagen wir mal, ich gerate in einen handfesten Streit, wer zuerst rutschen darf, und dann kommt die Security und fordert mich auf, den Ausweis vorzuzeigen, muss ich ja nicht.
Nee, also niemand muss privaten Sicherheitsleuten einen Ausweis vorzeigen, aber dann könnte die Security eben die Polizei holen, und wenn die den Ausweis sehen will, weil du im Verdacht stehst, eine Straftat begangen zu haben an der Rutsche, dann muss man sich eben ausweisen.
Gut, wägen wir also ab, ein geringer Eingriff, der aber nützlich sein kann, um eben zum Beispiel Hausverbote auszusprechen, hältst du das für verhältnismäßig?
Also für die meisten Leute ist es vermutlich verhältnismäßig, aber in der Reportage vom Sommer 23, da wurde eine Ukrainerin zitiert, die gesagt hat, der Pass, also das ist mein einziges Dokument und ich habe so Angst, dass ich den verliere, den nehme ich doch nicht mit ins Freibad. Ja? Also in solchen Konstellationen kann ich mir schon vorstellen, dass eine Ausweispflicht einzelne Menschen davon abhält, ins Bad zu gehen.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das Gericht ging allerdings auf solche Fragen jetzt gar nicht ein. Also es ging nur darum, wie gravierend der Eingriff datenschutzrechtlich ist und ob das überhaupt eine Datenverarbeitung ist. Und es ging eben nicht darum, ob das jetzt ansonsten eine Belastung ist und Menschen eben davon abhält, vielleicht ins Schwimmbad zu gehen. Das Verwaltungsgericht hielt die Ausweispflicht also für verhältnismäßig. Kommen wir zum zweiten Punkt, zu der Videoüberwachung.
Also in 4 Bädern gibt's Videokameras am Eingang und teilweise auch an den Zäunen. Das ist im Columbia-Bad Neukölln, im Prinzenbad in Kreuzberg, in Pankow und im Bad am Insulaner in Steglitz. Es gibt keinen Monitor dort, also es geht nicht darum, dass jemand den Einlass überwacht und guckt, ob sich da jemand durchdrängelt. Das ist nur eine Aufzeichnung auf Band, die nach 72 Stunden auch wieder gelöscht wird, wenn sie nicht gebraucht wird. Und fragt sich ja, was ist dann der Sinn der Sache? Also wenn im Bad jemand andere verprügelt oder belästigt, dann kann die Polizei diese Bilder für die Strafverfolgung anfordern. Zu sehen ist aber halt nicht die Straftat, das ist schon wichtig, sondern der Zugang. Also ob jemand da die Zugangskontrolle umgangen hat oder über den Zaun gestiegen ist oder halt irgendwie sonst ins Bad gelangt ist.
Ja, das hat das Verwaltungsgericht auch berücksichtigt bei seiner Abwägung. Also erstens gesagt, es sind nur 4 Bäder. Es ist jetzt nicht in allen Bädern diese Videoüberwachung und gefilmt wird auch nur am Einlass. Es wird nur 72 Stunden gespeichert. Sie haben also von der punktuellen Videoüberwachung gesprochen, sei jetzt nicht flächendeckend und kam dann auch insgesamt zu dem Ergebnis, dass das nicht ganz so schwerwiegend sei.
Für die Abwägung ist ja auch wichtig, hat sich denn irgendwas geändert durch diese Videoüberwachung?
Ja, das war tatsächlich so ein entscheidendes Thema in der Verhandlung. Die Bäder sagen, die Situation ist sehr viel besser geworden. Es gibt auch Zahlen dazu. 2023 soll es in den 4 Bädern mit diesen Kameras, die du gerade genannt hast, noch 88 strafrechtlich relevante Vorfälle gegeben haben. 2024 nur noch 66. Das hat auch das Gericht überzeugt. Auch insgesamt sei bei allen Bädern die Zahlen zurückgegangen von 294 Vorfällen auf 154. Und das, obwohl 2024 das Wetter wirklich super war und sehr, sehr viele Leute ins Schwimmbad gegangen sind.
Also die Bäder sagen, super, bringt schon was. Und das Gericht hat sich also davon dann auch überzeugen lassen. Wobei man ja jetzt nicht sagen kann, was denn wirklich die Videoüberwachung oder die Ausweiskontrolle konkret dazu beigetragen haben.
Genau, das sagt das Gericht auch. Man kann jetzt nicht trennscharf bestimmen, welche Maßnahmen zu welchem Rückgang geführt haben. Aber das muss man eben auch nicht. Also dem Verwaltungsgericht hat es gereicht, zu sagen, naja, offensichtlich gab es einen Handlungsbedarf, es gab ein Problem, es ist inzwischen besser geworden. Insgesamt mit diesem Maßnahmenpaket, da gehörten ja noch andere Sachen dazu, wie Sportangebote, wie Deeskalation, wie eben dieser Security-Dienst, der mit dabei ist im Schwimmbad und so weiter. Und der Richter sagt, es ist aber schon plausibel, dass die Ausweispflicht und die Videoüberwachung eben auch ihren Anteil daran haben, dass diese strafrechtlich relevanten Vorfälle zurückgegangen sind. Also man sagt, auf der einen Seite ist der Eingriff datenschutzrechtlich eher gering und auf der anderen Seite steht der Schutz von Leben, Gesundheit und Freiheit der Badegäste, und das sei insgesamt verhältnismäßig.
Also vom Zwang zu Online-Tickets, was mich ja so geärgert hat, da war beim VG Berlin jetzt gar gar nicht mehr die Rede. Dabei war das doch eigentlich das, was mich so richtig immer wieder ausgebremst hat.
Ja, die Datenschutzbeauftragte hat das in ihrem Bericht auch kritisiert. Also wenn nur morgens die Kasse offen ist für ein paar alte Frühschwimmer wie dich und ab 10
Nein,
Uhr kann man dann...
Nein, ich bin kein Frühschwimmer.
Das hätte ich wissen müssen eigentlich.
Alt, aber nicht Frühschwimmer.
Also... Wenn man ab 10 Uhr nur noch ein personalisiertes Online-Ticket kaufen kann, dann wird man gezwungen, zumindest eben für diesen Rest des Tages, Daten anzugeben, wenn man ins Schwimmbad will, obwohl das dafür ja nun eigentlich wirklich nicht notwendig ist. Und das schließt eben auch Menschen aus, die mit so einem Online-Ticketkauf einfach nicht zurechtkommen. Aber die gute Nachricht, den Zwang zu Online-Tickets gibt es schon seit 2025 nicht mehr. Die Kassen bleiben offen, solange die Belastungsgrenze der Bäder nicht erreicht ist und man kann also auch dort Tickets kaufen.
Das ist ja nun wirklich gut zu wissen. Danke, Annelie. Also dann, wenn du schon so gut Bescheid weißt, dann gib uns noch deine Tipps zusammengefasst fürs Berliner Freibadvergnügen.
Also Badeanzug, Badehose einpacken, wer über 14 ist, bitte einen Lichtbildausweis, akzeptiert werden. Personalausweis, Reisepass, Führerschein, Schwerbehindertenausweis, Schülerausweis, Superferienpass mit Bild, Dienstausweise, Polizei, Feuerwehr, gültige Aufenthaltsgenehmigung mit Bild. Und auch Kinder unter 14 Jahren sollen möglichst einen Schülerausweis mitbringen. Beim Sicherheitscheck fallen außerdem zerbrechliche Gegenstände, Messer, auch Küchenmesser durch und auch Grills und Shishas dürfen nicht mit rein.
Okay, das war für die Sicherheit und muss man sonst noch irgendwas wissen an Regeln?
Es gibt einiges an Regeln. Oben ohne Baden ist für alle erlaubt, Nacktbaden ist verboten, Burkini ist erlaubt. Andere Badegäste darf man nicht untertauchen oder ins Wasser stoßen. Fernsehgeräte darf man nicht benutzen, Luftmatratze nur mit Genehmigung des Badepersonals. Ich kenne die Badeordnung jetzt so gut wie auswendig.
Wo badest du denn so?
Ich gehe ins Leipziger Schreberbad, aber das macht erst nächste Woche auf.
Viel Spaß. Was ist sonst so Wichtiges los gewesen in den letzten 2 Wochen? Das hat vom LTO Newsdesk Marcel Schneider für euch zusammengefasst.
Bundesgerichtshof zum Auto, das in Flammen aufgeht. Der BGH hat Grundsätzliches zur Beweislastumkehr im Verbrauchsgüterkauf entschieden. In dem Fall war ein Auto kurz nach dem Kauf in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. Da ist es natürlich so ein kleines bisschen schwierig, im Nachhinein festzustellen, was der Grund dafür war. Der BGH hat jetzt entschieden, dass die Beweislastumkehr zugunsten des Käufers in solchen Fällen weiterhin gilt. Jetzt geht's zurück in die Vorinstanz, in der der Verkäufer versuchen kann, den Gegenbeweis anzutreten. Polizistin durfte von Beförderungen ausgeschlossen werden. Von diesem Fall habt ihr bestimmt schon gehört. Ein Polizist machte sich zur Polizistin und kassierte dafür ein Disziplinarverfahren. Hat die Beamtin das etwa nur gemacht, um bessere Beförderungschancen zu haben? Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen sieht dafür Anhaltspunkte. Es hat deswegen bestätigt, wegen des derzeit noch laufenden Disziplinarverfahrens ist die Kommissarin bis zur Klärung in der Hauptsache von Beförderungen ausgeschlossen. Ständig blockierte Liegen sind ein Reisemangel. Passend zur Sommersaison zündet das Amtsgericht Hannover einen Knaller. Sind die Poolliegen im Urlaub schon früh morgens systematisch mit Handtüchern blockiert und greift das Hotelpersonal nicht ein, ist das ein Reisemangel, so das Gericht. Es hat außerdem entschieden, dass der Reisemangel gar nicht mal so klein ist, weswegen satte 15% Reisepreisminderung drin seien, was in diesem Fall ansehnliche 1000 Euro macht. Details hierzu und vieles mehr gibt's wie immer auf lto.de nachzulesen. Ich sende viele liebe Grüße vom Newsdesk.
So, Personalausweise im Schwimmbad, Handtücher auf den Liegen. Ich glaube, wir haben jetzt fast alles geklärt, was für die Sommersaison wichtig ist zu wissen, bis auf die Frage, wo eigentlich der Wal ist.
Ja, also so, und das ist eine sehr wichtige Frage. Das haben jedenfalls 61% der LTO-Leser bei einer kleinen Umfrage auf unserer Seite so angegeben. Und dem Interesse kommen wir natürlich gerne nach.
Ja, da wollen wir uns nicht drüber hinwegsetzen. Es gibt ja auch einen sehr schönen Artikel dazu von Janis Krüßmann für die LTO, Wissen, wo der Wal ist. Tatsächlich bietet sich als Grundlage für Informationsansprüche gegen das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern, nämlich das Umweltinformationsgesetz Mecklenburg-Vorpommern an. Da gibt es einen Paragraph 3, dieses Umweltinformationsgesetz, das verweist auf das Bundesumweltinformationsgesetz und es gewährt einen voraussetzungslosen Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen gegen Behörden. Das gilt für alle Bürgerinnen und Bürger, also jeder kann da nachfragen. Das muss einfach eine Umweltinformation sein, das ist aber ziemlich viel, also zum Beispiel der Wal als Bestandteil der Artenvielfalt, der dürfte damit durchaus umfasst sein.
Das ist ja schön und gut, ne, wenn ich jetzt den Minister Backhaus fragen darf, wo der Wal ist, aber wenn der Backhaus ja selber nicht weiß, wo der Wal ist, dann hilft mir das doch gar nichts.
Das stimmt, aber juristisch ist das Interessante, dieser Anspruch greift gemäß § 2 Absatz 4 auch dann, wenn die Umweltinformationen zwar nicht bei der Behörde vorhanden sind, aber für sie bereitgehalten werden. Und da könnte man jetzt sagen, wenn es da eine Vereinbarung gab zwischen dem Ministerium und dieser privaten Rettungsinitiative, die eben zum Beispiel diesen Tracker angebracht hat, dass womöglich bei der Initiative diese Informationen bereitgehalten werden und das Ministerium die dann beschaffen müsste und herausgeben.
Okay, also kann man doch das Ministerium fragen, wenn man was wissen will.
Ja, es gibt allerdings auch ein paar Ausschlussgründe. Zum Beispiel, wenn es sich um interne Mitteilungen handelt oder um Geschäftsgeheimnisse, das dürfte hier eher nicht der Fall sein. Aber es gibt auch einen Ausschlussgrund zum Schutz der Umwelt und ihrer Bestandteile. Könnte hier greifen, wenn man sagt, zumindest den Standort des Wales will man gar nicht verraten, damit sich nicht wieder die Walflüsterer auf den Weg dorthin machen.
Also noch ist völlig unklar, wo der Wal ist und ob er überhaupt noch lebt, aber man kann ja gute Nachricht zumindest mal beim Umweltministerium nachfragen. Und ja, der Backhaus kann ja jetzt selber auch, und das hat er angekündigt, rechtliche Schritte gegen die private Initiative einleiten, um überhaupt selbst an die Daten zu kommen. Denn was er nicht hat, muss er sich ja halt, wie gesagt, auch besorgen.
Genau, das wird noch spannend, weil das Rechtsverhältnis zwischen dem Ministerium und dieser privaten Initiative, das ist, glaube ich, auch nicht so ganz klar. Zumal das Ministerium sagt, man habe das ja auch alles nicht genehmigt, sondern man habe nur geprüft, ob man es hätte untersagen müssen, wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz zum Beispiel. Also wenn man da in § 1 Tierschutzgesetz heißt, man darf Tieren kein unnötiges Leid zufügen. Wenn da der Eindruck entstanden wäre beim Ministerium, dann hätten sie das Ganze untersagen müssen.
Darf man eigentlich überhaupt einfach so einen Wal retten oder braucht man da eine Lizenz dazu? Dürfen das nur Fachkräfte?
Ja, das habe ich jetzt gelernt tatsächlich. Also darf man wohl nach 45 Absatz 5 Bundesnaturschutzgesetz einfach so Tiere retten, aber man muss sie dann auch schnell wieder freilassen, wenn sie gesund sind. Und bei besonders geschützten Arten, wie jetzt einem Buckelwal, muss man das aber der Behörde anzeigen. Und dann kann die Behörde eben eingreifen und könnte eben auch die Herausgabe des Tieres verlangen.
Okay, das habe ich jetzt auch gelernt. Also so, falls mir das nächste Mal ein Wal über den Weg läuft, dann weiß ich Bescheid.
Oder auch ein Igel, der lässt sich vielleicht viel besser retten.
Das stimmt. Woher weißt du denn, dass ich also meine gesamte Kindheit also so dem Igelmalen verschrieben habe? Gerettet habe ich keinen einzigen, aber gemalt habe ich viele, weil ich das einzige Tier, das ich gut malen konnte. Aber das nur am Rande. Also so, ich glaube, dass wir jedenfalls noch viel von diesem Walretter-Szenario hören werden. Also so gerade auch juristisch. Die sind ja jetzt auch alle völlig zerstritten. Die Millionäre und die Schiffscrew und die Aktivisten. Also da wüsste man auch gerne, wie die Rechtsverhältnisse innerhalb dieser Szene so sind. Wer da jetzt wen verklagen kann, weil er irgendwie Mist gebaut hat. Also das wird sicher noch einige Wochen uns beschäftigen.
Übrigens, wem wirklich die Wale am Herzen liegen, der sollte vielleicht lieber auf die Umweltministerkonferenz gucken, die nämlich gerade an diesem Freitag in Leipzig zu Ende geht. Da standen auch die Wale auf der Tagesordnung. Und wie der Spiegel berichtet, ist ausgerechnet Mecklenburg-Vorpommern gegen eine Ausweitung des Verbots von Schleppnetzen. Das ist vielleicht nicht so spannend wie ein einzelner Wal, aber insgesamt für den Umwelt- und Tierschutz dann vielleicht doch wichtiger.
Das war's von uns zur aktuellen Rechtslage. Wir freuen uns wieder über Feedback, Anregungen und alles Übrige an rechtslage@lto.de.
Die Rechtslage ist dann in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin.
Tschüss.